Herzlich willkommen zur 301. Folge des Sneakpot. Wir haben unser gemütliches Sofa in die pinke Bar gestellt und sprechen für euch den Film White House Down aus der Montagsneak. Mit mir hier der neue Watch Ever Fan Robert Krüger.
Jawohl, hallo.
Und unsere treue Sneakgängerin Claudia Perner.
Hallo. Und der amerikanische Präsident Stefan Giesbert.
Howdy.
Jetzt war ich schon wieder vor der Claudia. Das ist wie beim letzten Mal.
Ja, ja, aber so. Die Claudia hatte den Film gesehen. Deswegen konnte sie was dazu sagen.
Ach so. Verstehe. Hm?
White House Down, worum ging's?
Also, White House Down ist der neue Roland Emmerich. Und die Hauptrolle spielt Channing Tatum. dazu später. Channing Tatum ist ein ehemaliger Soldat und jetzt, glaube ich, Polizist oder so, der allerdings gerne sich irgendwie in der Sicherheitsstruktur der amerikanischen Regierung betätigen würde. Also er hätte dort gerne einen Job im Haus quasi. Aber im Moment ist er auf einer Tour, also so einer Touri-Tour durchs Weiße Haus mit seiner Tochter, die irgendwie 11 Jahre alt ist und ein riesiger Fan des Weißen Hauses und des Präsidenten und allem überhaupt. Die weiß alles über alles und so eine kleine Klugscheißer-Tochter.
Oh, das ist die.
Und während sie jetzt dort unterwegs sind, machen eben Terroristen einen... Wie will man es beschreiben? Naja, also sie kommen quasi von allen, das kann ich dir nicht sagen, leider. Ah. Sie kommen von allen Seiten, bombardieren alle möglichen Dinge, fallen im Weißen Haus ein und versuchen den amerikanischen Präsident als Geisel zu nehmen und auch alle möglichen anderen Leute. Also sie haben viel vor, nicht alles davon ergibt Sinn.
Okay. So,
aber Gott sei Dank ist ja Channing Tatum im Weißen Haus, zufällig.
Awesome. Channing Tatum als Bruce Willis.
Weshalb wir tatsächlich glücklicherweise eine Person haben, weil offensichtlich ist ansonsten die Sicherheitsinfrastruktur im Weißen Haus scheint mir nicht so gut zu sein. Aber Gott sei Dank ist ja Channing Tatum der Richter zur Sicherheit.
Ja. Ja, das ist schön. Das ist genau das Gleiche wie Olympus Has Fallen.
Ja. Ich wollte nämlich sagen, aber den Film haben wir doch
ohne
schon
Gerard
gesehen.
Ja, also die Filmerfreunde haben kürzlich darüber geredet und die meinten, es ist im Grunde Channing Tatum in Stirb langsam. Und wir rennen durch viel zerschossenes Glas und im entsprechend verdreckten Unterhemd und schießen, also die alle Devotionalien des Bruce Willis Action Kinos sind darin vertreten. Ist das so, kann man das so sagen?
Das stimmt schon, allerdings ich finde es nicht besonders zutreffend zu sagen, es ist Stirb langsam, nur weil eben so ein paar äußere Markierungen, weil in allererster Linie ist es ein ganz klassischer Roland Emmerich Film. Also man sieht diesem Film in jeder Szene an, dass es ein Roland Emmerich Film ist. Es ist einfach, er ist unglaublich patriotisch.
Und es wird wieder eine Großstadt zerlegt.
Gut, wir sind halt in Washington D.C. Ja, genau. Und wir haben ja entsprechende Landmarks, auch irgendwelche wichtigen Gebäude, die dann eben auch effektträchtig in Flammen aufgehen können oder sowas.
Das scheint unbedingt dazu zu gehören. Wenn man das Weiße Haus überfallen will und den Präsidenten entführen möchte, dann reicht es nicht, wenn man das Weiße Haus überfällt und den Präsidenten entführt. Man muss auf jeden Fall auch das Washington Monument zerlegen. Das war auch in Olympus Has Fallen einer der großen Effektshots, die da am Anfang, es gehört überhaupt nicht zum Thema, muss aber gemacht werden wegen der Visuals.
Aber Roland Emmerich macht keinen Film, wo es darum geht, dass der Präsident entführt wird. Der macht einen Film, in dem es darum geht, dass große, wichtige amerikanische Gebäude explodieren. Das ist sein Kerninteresse.
Also. Ja, aber auch Olympus Has Fallen, der nicht von ihm ist, macht
also
das so.
Was mit dem Präsident passiert, ist eigentlich sekundär hier.
Ja, das
und,
ist...
Prinzipiell funktioniert der Film eben ganz genauso wie The Day After Tomorrow oder sowas, dass eben du hast eben eine Ansammlung von Figuren, die unterschiedliche Dinge versuchen und tun, aber eigentlich ist total egal. Eigentlich interessiert niemanden, was keine Ahnung, dass ob irgendeiner der, also es ist auch so, dass dieser Terroristen die Terroristenverschwörung, die dahinter steht, ist wirklich vollkommen diffus. Da sind unterschiedliche Leute beschäftigt damit, dass sie irgendwas tun. Aber es ist alles totaler Quatsch, aber es ist auch total egal. Also es ist wirklich so.
Aber der ist gut besetzt. Also wenn ich das jetzt hier noch lese, Jamie Foxx spielt den Obama quasi.
Ja. Maggie Gyllenhaal spielt eine zentrale Rolle.
Die du jetzt nicht näher benennen möchtest, wenn ich dich da so rumrühren höre?
Nö, die ist eben auch quasi Sicherheitschefin oder sowas da.
Also, und James Woods ist garantiert so ein harter CIA-Knochen.
Genau.
Ja. Kann man nur so besetzen.
Genau. Und das Beachtliche daran ist, dass Roland Emmerich die Art von Regisseur ist, bei der selbst gute Schauspieler unglaublich schlecht Schauspieler.
Dass du das so sagst.
Es gibt Szenen, wo Maggie Gyllenhaal sich mit irgendjemandem unterhält und du denkst so, wow, this is some seriously bad acting. So, ja.
Bernd Begemann hat über den gleichen Film gesagt, Roland Emmerich sei jetzt reifer und erwachsener geworden und er würde sich mehr auf seine Schauspieler verlassen und das sei was Gutes.
Was?
Und jetzt sagst du das? Das finde ich ja großartig.
Was hat der denn für einen Film gesehen?
Vielleicht hat er den auf Deutsch gesehen und die Synchronsprecher haben es mal wieder gerettet.
Also
oder so.
Reifer und erwachsener finde ich faszinierend, weil als ich aus dem Film rausgegangen...
Vielleicht hat er reif und erwachsen nicht wirklich so gesagt.
Also als ich aus dem Film rausgegangen bin, dachte ich mir so, ist schon interessant, wenn man mal an Independence Day zurückdenkt. Independence Day war irgendwie, finde ich, schon auch noch ein Film, der irgendwie so eine Geschichte erzählt hat oder sowas. Ja. Und hier ist eigentlich so, die Geschichte ist so irrelevant. Also ich finde, Roland Emmerich hat sich jetzt vollends konzentriert sich auf seine Kernkompetenz, nämlich Dinge fliegen in die Luft und
die Kamera fängt
vollkommen
toll an.
Diffuse Dinge passieren, ist aber auch egal. Aber das Tolle daran ist, ich fand es trotzdem unterhaltsam. Also es ist wirklich so, das ist wirklich ein schlechter Film, aber ich habe mich eigentlich gut amüsiert. Ich habe viel gelacht, eigentlich fast den ganzen Film durchgelacht.
Warst du da die Einzige oder ging das im Kino
also
den anderen auch so?
Also ich saß neben meinem kleinen Bruder, wir haben beide viel gelacht. Okay. Auf jeden Fall. Und wir hatten auf dem Heimweg wirklich gute Laune, weil wir dachten so, Mensch, das war aber doch ein lustiger Schwachsinn. Also es war so,
okay.
Ja. Deswegen, wo da die Reifung zu merken sein soll, weiß ich nicht so ganz. Aber
ich glaube, die Reifung war an der Stelle, dass er den Schauspielern mehr Freiraum lässt irgendwie. So meinte Bernd das irgendwie. Du hörst ja an, dann hörst du, was er gesagt hat.
Mehr Freiraum schlecht zu Schauspielern vielleicht. Also ich fand es sehr, sehr wenig aufsehenerregend in irgendeine Richtung eigentlich, aber ganz lustig. Channing Tatum, finde ich ehrlich gesagt, ist auch eine gute Besetzung für Roland Emmerich. Weil Channing Tatum wird mir kontinuierlich sympathischer, weil ich finde, dass man ihm deutlich anmerkt, dass er sich nicht für mehr hält, als er ist. Ich bin auch der Meinung, also er hält sich nicht für weder für einen besonders guten Schauspieler, noch ist er der Meinung, dass es besonders überzeugend wäre, wenn er wahnsinnig intelligente Leute spielt oder sowas. Und deswegen, er wählt Rollen, in denen er ein guter Typ ist, der irgendwie auch schon eine gewisse Stressresistenz vielleicht hat oder auch mal draufhauen kann, dass er jetzt irgendwie Atomphysiker ist und so, würde eh keiner glauben, deswegen lässt er das hier auch gleich. Und ich finde, er ist vollkommen glaubhaft in dieser Rolle. Also, ja.
Mhm.
Ich finde es nicht das Schlechteste, wenn ein Schauspieler das Rollenspektrum, was er abdecken kann, realistisch einschätzt und dann solche Rollen spielt.
Natürlich.
Also
deswegen, es ist aber interessant, dass da so ein... Warum muss derjenige, der das White House rettet, immer so ein Outsider sein? Das war auch im White House, ist in White House Down jetzt offensichtlich so. Und es ist in Olympus Has Fallen genauso.
Ja.
Offensichtlich gehört es zum Standardrepertoire, dass der Secret Service eine Gruppe von absoluten
ist.
Pfeifen ist. Der so, früher war das so, der Secret Service, so zu Clint Eastwood-Zeiten und so, da war dann, wenn der Präsident bedroht wurde, wie hieß der Film, wo Clint Eastwood den Präsidenten irgendwie, kommen wir nicht drauf. Richtig.
Ja.
Da waren es noch Leute direkt aus dem Umfeld, die irgendwie die harten Knochen waren. Jetzt sind es keine harten Knochen, wir sind alles Vollidioten. Und da muss halt so ein Typ im Unterhemd kommen und muss das machen. Oder halt.
Ja, also alles Vollidioten oder es liegen eben auch wirklich Dinge im Argen dort. Das weiß man ja auch nie so ganz. Es kann ja auch immer sein, dass nicht alle das wollen, was eigentlich ihre Aufgabe ist.
Okay, das ist dann vielleicht in White House Down. In Olympus Has Fallen rennen die einfach alle durch die Tür ins MG-Feuer und sind alle tot nach 10 Minuten.
Und nee, also hier ist tatsächlich so, dass
das eben... Das ist doch ein Unsinn.
Also hier ist es eben so, dass in der Krise klar wird, dass manche auch eine andere Motivation haben, als man von ihrem Job eigentlich erwarten würde erstmal und sowas. Und das dann so ein bisschen, dass dann quasi der Mann von außerhalb ja natürlich prädestiniert dafür ist, vollkommen unabhängig zu sein von diesen Verstrickungen, die es da eben sonst noch gibt. Aber das Entscheidende ist hier, es ist total egal. Es spielt eigentlich keine Rolle. Es ist, wenn du mitten im Film plötzlich einen Anfall von Amnesie hast und dich an nichts erinnern kannst, was ist vollkommen wurscht, weil es ergibt sowieso keinen Sinn und es spielt auch keine Rolle. Also
das ist eigentlich dann ein schöner Film, bei dem man auch mal so eine Stunde oder so schlafen kann.
Es ist ziemlich laut natürlich so, die ganze Zeit. Das ist nicht so ein guter Film, aber
das stört den Stefan nicht.
Also ich hatte keinen Anlass zu schlafen, weil ich mich die meiste Zeit gut amüsiert habe.
Wenn man gut unterhalten ist, ist ja alles wunderbar. Ja. Wie lang ist der? Sehr lang?
Oder? Er ist ein bisschen zu lang. Okay. Ich glaube, er ist, ich weiß nicht, knapp über 2 Stunden oder sowas. Also ich finde, so lang müsste er nicht sein. Wenn er 1,5 Stunden wäre, dann hätte er für mich, glaube ich, maximale Unterhaltung 131. bei niedrigstem Gehalt gehabt, aber ja.
Aber man sollte oder man muss deswegen nicht ins Kino gehen. Ja, wo kommt denn der Sneak kommt, kann man sich. Wenn du jetzt mittwochs mit uns in die Sneak gegangen wärst, wir sind ja leider gar nicht gegangen. Ah nee, wir waren gar nicht da. Und der wäre wiedergekommen.
Hätte ich ihn wahrscheinlich nochmal angeschaut.
Echt?
Ja.
Okay.
Glaube ja.
Das finde ich ist immer so ein Indiz, so.
Ja.
Wenn man den dann
hätte man auch nochmal ertragen können. Ne?
Wo kommt denn das Amüsement her? Also
naja,
sind das wirklich witzig gemeinte Szenen oder habt ihr über Sachen gelacht, die nicht zum Lachen gedacht waren?
Ich glaube, sie waren nicht zum Lachen gedacht, okay. Aber sie sind einfach lustig. Also ich finde auch, wo der Film sich deutlich abhebt von eben, bei mir ist jetzt in letzter Zeit immer so, dass ich immer alles Mögliche, was wo jemand sagen könnte, gehört in dieselbe Schublade, aber es ist doch was anderes, von Michael Bay abhebe und von Transformers. Ich finde auch hier ist eben der Unterschied, dass Roland Emmerich hat nicht diese testosterongetränkte Macho-Attitüde in seinen Filmen, sondern dieser Patriotismus, der hat tatsächlich was fast rührend Ehrliches. Es ist wirklich so, ihm gefällt das, dass, keine Ahnung, jemand was Gutes tut und dann rettet er alles und am Schluss können sich alle die Hand reichen und sowas, ja. Und ich finde, das hat auch was Entwaffnendes. Du schaust dir es an, es ist natürlich lächerlich und vollkommen absurd, aber ja, also ich. Und deswegen finde ich auch in gewisser Weise Channing Tatum hier fast, also ziemlich die optimale Besetzung, weil er genau das verkörpert. Er ist so jemand, dem du abnimmst, dass er hier das Gute will, vielleicht nicht der Allerhellste ist, aber naja, okay, das ist ja verzeihlich. Also ich finde das total in Ordnung, aber fällt schon eher in die Kategorie unfreiwillig komisch als komödiantisch an sich.
Mhm.
Ja.
Okay.
Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe auch The Day After Tomorrow damals ganz ähnlich empfunden. Den habe ich auch, das ist der letzte von ihm, den ich, glaube ich, gesehen habe.
Ich glaube, ich habe lange keinen Emmerich gesehen. Ich habe 2012 nicht gesehen, ich habe The Day After Tomorrow nicht gesehen, wahrscheinlich dazwischen auch noch 2 ausgelassen.
Also ich habe danach eben auch ein paar ausgelassen, aber bei The Day After Tomorrow fand ich eben auch, also gab es an sich eben auch so Wendungen, die ich einfach fantastisch fand. Also dass dann eben zum Beispiel, als dann irgendwie die große Kälte kommt, dann quasi zum Beispiel Hubschrauber in der Luft schockgefrostet werden oder sowas, das fand ich schon einfach toll.
Das klingt gut.
Es gab einfach, oder...
Das ist ein Quatsch.
Ich möchte jetzt das Ende von The Day After Tomorrow nicht spoilern, aber es ist so, dass bei The Day After Tomorrow sterben unglaubliche Mengen von Menschen und trotzdem wird am Schluss von einer zentralen politischen Persönlichkeit so eine Ansprache gehalten, die so ein bisschen so nach dem Motto so, naja, aber es ist ja kein Grund, schlechte Laune zu haben und jetzt sind wir hier gerettet und jetzt ist ja alles gut und so. Und jetzt fassen wir wieder, packen wir an und dann marschieren wir nach vorne und gloriose Zukunft und so. Ja, also so die Grunddynamik ist einfach die gleiche wieder hier.
Okay.
Und mich amüsiert das irgendwie.
Es ist ein bisschen schade, dass du Olympus Has Fallen nicht gesehen hast, sonst hätte ich jetzt wissen wollen, welcher der bessere Wir machen das White House kaputt Film ist.
Ich habe gerade eine ganz alte Folge gehört, wo du den Bob die ganze Zeit aufziehst, weil er Wölscher sagt.
Ja, das war die betrunkene Folge.
Ja, genau. Hat nichts damit zu tun.
Okay. Habe ich es gerade gesagt?
Also nach allem, was ich über Olympus Has Fallen gehört habe, glaube ich, dass der Testosteron getränkt
ist. Ja, auf jeden Fall.
Weil, also zumindest ist es meine Einschätzung, ich bin eben der Meinung, dass das wirklich bei Roland Emmerich nicht das Zentrale ist. Das Zentrale ist eben dieser Patriotismus, aber nicht so stark dieses, ich wir bin hatten, hier der Mann, der sich keine Ahnung.
Ja, aber wir hatten ja damals auch darüber diskutiert, dass wir im Kino dieses Trinkspiel anfangen wollten. Wir trinken jedes Mal, wenn eine amerikanische Flagge im Bild ist. Und dann
wir trinken, wenn keine da ist.
Ja, das hatten wir dann irgendwann gesagt, dann machen wir das andersrum, da sind wir nicht so betrunken am Ende. Mhm. Aber trotzdem steht immer hier Gerard Butler im Vordergrund, der irgendwie jetzt irgendwo rennt und irgendeine Tür eintritt oder so. Und trotzdem ist andauernd irgendwo eine Flagge oder irgendwie dann so mit dunklem Abendrot-Himmel, der irgendwie bedrohlich aussieht und oben weht eine halb abgerissene und halb verbrannte, etwas abgefuckte amerikanische Fahne noch auf dem Rest vom Weißen Haus, der da noch da ist, und dazu sehr, sehr dramatische Musik, und du sitzt im Kino und denkst dir, Trief, oh mein Gott, das ist nicht auszuhalten. Na gut, müsste man
jetzt... Also die Flaggenfrequenz ist hier bei White House Down gar nicht so hoch, aber gut, du siehst halt in einem Fort irgendwelche großen amerikanischen Gebäude, die für alle möglichen Ideen stehen und sowas, wird entsprechend inszeniert. Ich meine, letztendlich ist eben der Film einfach, dadurch, dass jetzt ja auch seine Tochter da drin ist und er die irgendwie retten muss und so, ist der Film natürlich in allem, was er tut, ist er unvorstellbar konventionell. Die Geschichte ist so konventionell, wie sie nur sein könnte. Und okay, Roland Emmerich hat eben immer ein entsprechend hohes Budget, um entsprechend spektakuläre Explosionen zu machen und so. Und
mehr der Film soll aber ziemlich untergegangen sein an den Kassen. Habe ich irgendwo gehört. Weiß ich jetzt keine
Wird
Zahlen.
Wird auf DVD schon wieder reinholen. Ich mach mir da keine Sorgen.
Sollen wir uns den angucken?
Nee.
Auf DVD?
Nee.
Forever?
Also, wenn ihr nicht wie ich schon so eine Vergangenheit habt, in der euch Roland Emmerich irgendwie amüsiert hat, dann würde ich das überhaupt niemandem empfehlen. Aber
also ich glaube, Independence Day ist der letzte Roland Emmerich, an den ich mich bewusst erinnern kann. Weil ich da einen halben Block in Seattle anstand, um ihn im Kino zu sehen, aber das ist halt schon ein bisschen her.
Ja. 17 Jahre oder sowas.
Ja, 1996 im Abi.
Ich gebe 4,5 Punkte.
Aber es hat mich total gehalten.
Aber hier, das ist wieder mal so ein Fall, wo das Punktesystem einfach dem Film nicht gerecht wird, weil amüsiert hat er mich schon, aber er ist einfach ein schlechter Film. Man kann da jetzt nicht allen Ernstes
7 Punkte
geben. Nein, es geht nicht.
Also subjektiv würdest du vielleicht 7 Punkte geben, weil du dich einfach prächtig unterhalten wurdest.
Ja.
Aber ja, naja, ich verstehe.
4,5 Punkte sind auf jeden Fall verdient.
So und so.
Ja.
Sehr schön.
Ja.
Ja.
Was haben wir noch gesehen?
Der Robert war krank.
Ja.
Ja.
Und hat dann angefangen, nachdem wir damit auch schon angefangen haben, Watch Ever zu gucken.
Ja.
Genau, da habe ich unter anderem, ich fange mit Hot Fuzz an. Wieso?
In deinem Ablaufplan steht was anderes.
Ist egal.
Ach so, deswegen machen wir den Ablaufplan.
Ah.
Oh, lass uns dieses Gespräch doch jetzt on air führen, bitte. Okay.
Das macht keinen Unterschied in der Reihenfolge. Hot Fuzz ist ja von den Onkels hier
Simon Pegg und
Nick Frost, genau. Mhm. Und ist ja der zweite in dieser Reihe von drei Cornetto-Filmen, was ich eine hervorragende Verbindung von drei Filmen finde, dass in jedem einfach dieses Eis vorkommt, ohne dass man sonst einen nennenswerten Zusammenhang zwischen den drei Filmen hätte. Und da ja jetzt dann The World's End, oder wie er dann heißen wird, ich weiß den Namen genau gerade nicht, demnächst dann mal hier bei uns in den Kinos aufschlägt, dachte ich mir, muss ich den in der Mitte noch gucken, der mir noch fehlt, nach Shaun of the Dead und dann eben Hot Fuzz und jetzt dann World's End, fehlte mir Hot Fuzz noch. Und der geht so, kann man gucken, ist ganz unterhaltsam, das, wie es am Ende ausgeht, also, weiß nicht, kennst du die Geschichte, soll ich es kurz zusammenfassen?
Ich habe keine Ahnung, Shaun of the Dead ist doch so ein Zombie-Gedöns.
Ja, aber so ein nicht ganz so ernst Spaß gemeintes. Ja, genau.
Cool.
Und ja, hier ist es jetzt so, Simon Pegg spielt einen...
Ganz kurz, liebe Hörer, der Bob redet jetzt länger, weil wir Kuchen essen.
Ach, das geht schnell.
Ihr inhaliert jetzt mal den Kuchen. Okay, das ist ein Kuchenwettessen, was mir gegenüber hier gerade stattfindet. Nein, also es geht um einen Polizisten, der sehr, sehr besessen ist von seiner Arbeit. Der wird von Simon Pegg gespielt.
Er ist viel zu gut.
Er ist viel zu gut, ja, genau. Er hat eine Verhaftung.
Anfang ist super.
Ja, aber Anfang ist echt super. Er hat eine Verhaftungsquote, die enorm über dem Durchschnitt liegt, weil er einfach davon besessen ist, dass das Gesetz gut und richtig ist und eingehalten werden muss. Und deshalb jede Kleinigkeit, die sich so anbietet, ahndet, im Rahmen dessen, was ihm das Gesetz als Möglichkeit gibt. Und er kann auch überhaupt nicht abschalten. Er ist auch abends, wenn er auf dem Heimweg im Zweifel noch was sieht, dann ist er da auch noch besessen davon, dass das jetzt geregelt werden muss. Und irgendwann legen ihm seine Vorgesetzten, er geht dann auch drei Instanzstufen seiner Vorgesetzten gleich durch. Das ist auch eine sehr schöne Szene. Bill Nighy spielt da den Chief Inspector, so wie man Bill Nighy immer kennt und er einfach immer toll ist. Und kriegt dann erklärt, dass das jetzt nicht gut ist mit dieser ganzen, also die Verhaftungsquote ist zu hoch und das lässt den Rest vom Department schlecht aussehen. Und deshalb wird er versetzt in irgendein kleines Dorf, irgendwo auf dem Land. Und dieses Dorf ist schon zweimal Village of the Year geworden und will das auch wieder werden. Und da ist auch schon seit ewigen Zeiten nichts mehr passiert. Und da wird er jetzt hinversetzt und kommt dann wirklich in das verschlafenste Nest aller Zeiten. Und dort trifft er dann seinen Longtime-Buddy da, eben Nick Frost, der da den Sohn vom Sheriff, hätte ich jetzt gesagt, der Polizeichef halt in dem Dorf. Und sein Sohn ist eben Nick Frost und der ist auch Polizist, aber hat eigentlich so richtig keine Lust, weiß auch nicht so, was er mit seinem Leben anfangen soll. Ist halt Polizist, weil Vater gesagt hat, mach das mal. Und dort ereignen sich dann ein paar seltsamer Todesfälle, die von der örtlichen Polizei dort immer mit bemerkenswerter Geschwindigkeit zu einem traurigen Unfall erklärt werden. Aber er sieht halt so ein bisschen, das kann doch nicht sein, das kann doch kein Unfall gewesen sein und da muss doch was dahinter stecken. Und fängt dann an, eine größere Verschwörung aufzudecken. Und das Ganze wird dann interessant gegen Ende. Was ich lustig fand an dem Film ist, dass er, obwohl er so eine Art ja Komödie, wirklich eine Komödie ist, die keine, wie soll man sagen, also eigentlich ist der ziemlich, theoretisch ziemlich familientauglich, aber wenn dann mal ein Mord passiert, ist erstaunlich splatterig. Also es ist dann immer, die Leute gehen dann wirklich auf sehr Zombie-Filmartige grafische...
Aber es ist kein Zombie-Film wie der erste.
Nein, überhaupt nicht. Es ist eine reine Polizeiaufdeckungs- und wie er ist der Verbrecher und wie komme ich da dahinter Geschichte. Aber es ist eine Komödie. Ist eine Komödie, aber für eine Komödie ist er eben erstaunlich splatterig. Das fand ich irgendwie so ganz ganz lustig und nett gemacht, weil es ist so eine lustige Art von Splatter, aber trotzdem ziemlich explizit. Also da kriegt dann einer irgendwie mal aus 200 Meter Höhe einen großen Stein auf den Kopf und das siehst du dann auch.
Nicht irgendwelche Todes-Spoiler hier.
Naja gut, ich sage nicht wer und wann und warum. Aber jedenfalls häufen sich die Todesfälle und es heißt immer, ist alles ein bedauerlicher Unfall. Und er kämpft da wirklich gegen Windmühlen, weil die wollen alle nicht anerkennen, dass da unter Umständen mehr dahinter stecken kann. Und dann muss er all sein polizeimäßiges Können zusammennehmen, um dann die große Verschwörung langsam mal und den Täter zur Strecke zu bringen. Und das Ende ist dann extrem klamaukig, aber ganz lustig anzuschauen. Was mich ein bisschen genervt hat, ist der unbedingte Wille zum coolen Kamera-Schnittstil. So ständig ganz, ganz schnell geschnittene Dinge hintereinander, immer so Close-ups auf einzelne Details. Und am Anfang hat man gedacht, okay, das ist jetzt so der Stil, um die Charaktere einzuführen und irgendwie um schnell durch dieses Setup durchzukommen. Aber nee, der Film zieht es die ganze Zeit durch. Und das wird irgendwann ein bisschen anstrengend. Aber er ist durchaus unterhaltsam und das Ende hätte ich so nicht erwartet. Insofern fand ich, kann man gut gucken.
Ich finde auch
lustig ist er auch. Ist jetzt kein Weltklasse-Ding, was ich jetzt irgendwie auf die All-Time-Listen schreiben würde, aber den kann man ganz gut gucken.
Aber ich finde, er wird lustiger noch. Also ich fand ihn nämlich beim ersten Mal auch so, geht so. Und habe ihn seitdem, glaube ich, noch zweimal gesehen und so. Ich fand ihn dann beim zweiten, dritten Mal eher noch lustiger. Deswegen, okay. Vielleicht, also jetzt im Nachhinein würde ich sagen, nicht ganz so eine Wegwerf-Lustig-Qualität, wie ich ursprünglich gedacht hatte. Also
okay, dann bin ich noch an dem Anfangsstadium.
Er ist wirklich schon ganz cool. Er ist natürlich nicht so ein, wie man heute sagt, Instant-Classic wie Shaun of the Dead. Dass du sofort sagst, so wow, also so originell und so, das ist er nicht. Aber ja, lustig fand ich ihn auch.
Okay.
Ja. Weil man mehr entdeckt dann, wenn man den wieder schaut, oder?
Ja, weil es eben zum Teil erstens noch ein bisschen was zu entdecken gibt, zum Teil es noch ein bisschen verquerer lustig ist, als du so im ersten Augenblicksgefühl hast und so. Okay. Und auch weil ein paar Dinge beim ersten Mal schauen nicht so bleiben, aber dann beim nächsten Mal du eben ein bisschen anderen Eindruck noch bekommst. Also mir hat er eher besser gefallen.
Ja gut, ich meine, die Auflösung hat mich zumindest jetzt ziemlich überrascht. Insofern könnte es durchaus sein, wenn man jetzt weiß, was da dahinter steckt, dass man dann am Anfang vorne noch Dinge, so versteckte Hinweise vermutlich, irgendwo finden kann, die ich jetzt nicht finden konnte, oder da hätte ich sehr gut aufpassen müssen.
Ja, ja, also bei dieser Art von Filmen, die eben so eine große Enthüllung am Schluss haben, ist ja eben, die fallen ja wirklich im Prinzip in zwei Kategorien. Die Kategorie, wo du es danach eigentlich gar nicht mehr anschauen musst, weil du das Gefühl hast, so jetzt weiß ich ja Bescheid und was bringt es jetzt noch? Und ich würde sagen, der Film, obwohl es eine große Enthüllung fällt nicht in diese Kategorie, sondern ich würde eher sagen, dass es da dann nochmal lustig ist, sich das nochmal anzuschauen und eben auch sich da eine neue Ebene dazu begibt. Also ich finde ihn wirklich ganz cool eigentlich. Deswegen mal sehen, wie der neue jetzt wird.
Genau.
Jo. Der kommt jetzt bald im Kino.
Ja.
Genau. Das ist ja dann das, wo sie diese Bar-Tour machen wollen, wo sie irgendwie in einer Nacht alle 8 oder 7 oder irgendwas Bars
besuchen wollen. Den Trailer haben wir schon ein paar Mal gesehen.
Ja, und dann bricht die Roboter-Alien-Invasion auf der Erde aus. Und ich freue mich eigentlich schon darauf, dass mit Sicherheit wieder so wie bei Shaun of the Dead, wo sie auch erstmal für die Hälfte des Films nicht bemerken, dass der Zombie-Outbreak angefangen hat, weil alles irgendwie sich... Es wird mit Sicherheit wieder genauso, dass sie dann die Hälfte der Alien-Angriffe am Anfang für betrunkene andere Pubcrawler halten oder so. Ich sehe es schon vor mir, ich freue mich da drauf. Ja. Nun gut.
Jo.
Das war Hot Fuzz. Ich habe jetzt auch endlich mal alle 3 Ironmans angeschaut. Warum schaust du mich schon wieder so verwirrt an?
Mach weiter.
Ja, okay, gut. Ich kann sie jetzt auch schon nicht mehr auseinanderhalten, zum Teil. So, also ich hatte vorher noch keinen davon gesehen, habe dann jetzt einfach...
Du hast noch gar keinen Iron Man gesehen?
Nee, ich hatte die vollkommen ignoriert. Bin auch eigentlich nicht so ein wahnsinniger Comic-Film-Fan. Und habe jetzt mal mir das geballte Iron Man-Ding gegeben.
An einem Tag? Oder?
Nein, das ist schon verteilt. Ja, verteilt. Der erste ist gut. Ich fand den zweiten auch nicht so schlecht, wie alle ihn schreiben.
Und das schreiben ihn doch nicht alle so schlecht.
Den zweiten nicht.
Die meisten fanden den zweiten noch ganz
okay. Okay, naja gut, ich fand den zweiten auch ziemlich okay. Und der dritte, an sich von der Geschichte her, finde ich den auch völlig in Ordnung. Da hat mich nur diese Witzelsucht genervt. Der hat so einen Zwang dazu, ständig irgendeinen blöden Scherz einzufügen. Und am Ende, in dem Showdown, hatte ich dann teilweise also es kam mir so vor, als ob so manche Schnitte von der Totalen, wo alle Roboter gegeneinander kämpfen und alles groß schwirrt da um diesen Kran rum, und dann schneidet man runter zu Tony Stark, nur damit er irgendwie zu Don Cheadle irgendeine Line sagen kann, die besonders gewitzt daherkommt. Und dann schneidet man wieder zum Kampf raus. Und das macht man dann so mehrfach hintereinander, nur damit er jetzt immer diesen Gag delivern kann.
Ja, aber das mussten sie ja machen, weil ansonsten wäre er im letzten Drittel des Films nicht mehr vorgekommen. Weil eigentlich hat er ja bei diesem Roboterkampf hat er nichts zu tun. Also ich meine, er könnte ja auch nach Hause gehen. Im Prinzip spielt er keine Rolle.
Nee, das stimmt ja nicht ganz. Ich meine, er wird ja dann schon die ganze Zeit durch die Gegend geworfen und rumgeprügelt und irgendwas. Aber also
er hat doch kein Narrativ, hat er nichts zu tun im letzten Teil des Films eigentlich. Um irgendwie zu rechtfertigen, dass er die Hauptfigur ist, muss er irgendwelche schlauen Sachen von sich geben. Ansonsten.
Nee, den Gedanken, dass das alle geschrieben und gesagt hatten, den hatte ich schon im Kopf und habe gedacht, wann kommt das denn jetzt? Aber er steuert diese Roboter und kommandiert sie umher, und er ist ja auch mittendrin und wird dann von diesem Heißhandtypen da auch durch die Gegend geboxt und verprügelt und erhält sich mit dem und so. Also die ganze Showdown am Schluss, das ist der letzte Kampf. Er wird durch die Gegend geprügelt. Wenn er nicht da wäre, dann gäbe es keinen Kampf. Dann hätte der andere niemanden zum durch die Gegend prügeln. Also weiß ich jetzt nicht. Und vor allen Dingen, der hatte ja auch keine großartigen... Seine Roboter hatten ja keine anderen Robotergegner. Es waren ja auch bloß Typen mit diesen heißen Händen. Diese komischen genetischen Lustigkeiten da.
Okay, also da akzeptierst du auf eine Weise die zusammenkonstruierten Erklärungen, inwiefern eine Rolle spielt, wie ich sie nicht akzeptiere.
Aber, ja,
okay.
Tue ich. Nee, also aber ansonsten trotzdem fand ich den effektmäßig den besten, aber so von der diese Witzelsucht auch gegenüber dem kleinen Jungen, das hat mich genervt. Dass er ständig irgendwie noch so eine witzige Line dem hinwerfen muss und dann aus dem Bild geht und in der nächsten Szene passiert wieder das Gleiche. Er guckt irgendwo in die Kamera und sagt nochmal so einen lustigen Spruch. Und da, das hat's übertrieben irgendwie. Aber insgesamt, okay, jetzt bin ich Iron Man auf dem Stand und weiß Bescheid. Hätte jetzt aber auch nicht gestört, wenn ich das weiterhin ignoriert hätte. Also hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich das unbedingt gesehen haben muss. Aber jetzt habe ich das halt gesehen.
Ja, wenn man eh kein Fan von Comic-Verfilmung ist, sehe
ja, was
muss
ich
muss man ja nicht angucken.
Also diesen, ja, aber ich finde schon, also ich finde schon, dass es einen krassen Abwärtstrend in dieser Iron Man
in der
Franchise gibt. Also wirklich den ersten schon echt gute Comic-Unterhaltung, den zweiten kann man noch ertragen und den dritten, also für mich hat der so gut wie keine, wie man heute sagt, redeeming qualities. Also es gibt für mich da fast nichts dran, was ich irgendwie ernsthaft gute Unterhaltung finde. Ich finde, er hat Längen, ich finde, er die Figuren interessieren einen nicht und so. Also ich finde den dritten wirklich mies, aber
ich glaube, ich habe den gar nicht gesehen.
Ja, das ist meiner Meinung nach die beste Art, sich damit auseinanderzusetzen.
Vielleicht lasse ich es und schaue nochmal den ersten oder den zweiten.
Ja. Also ehrlich gesagt, die Aussicht auf einen vierten stimmt, würde mich jetzt irgendwie
traurig stimmen.
Naja, also pessimistisch stimmen auf jeden Fall.
Fluch der Karibik, wo den auch keiner mehr geguckt hat.
Habe ich nur den ersten gesehen.
Ich fand diesen im zweiten diesen Cameo-Auftritt von Elon Musk lustig, weil dann dem Typen, der PayPal gegründet hat und den Tesla-Elektrowagen gebaut hat und dieses komische Raumschiff, mit dem die Amis jetzt in den Weltraum fliegen. Der taucht dann in dem Film auf, bei irgendeinem Essen trifft er den und sagt, ich habe eine tolle Idee für ein elektrisches Flugzeug oder so ähnlich. Und Tony Stark sagt dann irgendwie nur so, ja, schick mir das, wir machen das, das funktioniert. Das ist wohl...
Den hast du erkannt?
Ja, sicher.
Ich will nicht mehr wissen, wie der aussieht.
Du weißt nie, wie irgendjemand aussieht. Das ist ja jetzt nichts Neues.
Wo soll man den denn kennen?
Wenn man so Tech-Presse verfolgt, dann kennt man den halt. Der ist halt so, ja, wie soll man sagen, der ist halt berühmt. Er findet halt andauernd Sachen, die irgendwie...
Die einzige Tech-Presse, die ich verfolge, ist der Sneakpot.
Aha.
Der macht einfach zu selten Tech.
Tja, dafür ist er auch nicht geschaffen worden. Gut, also Iron Man kann man gucken, aber ich bin kein Comic-Film-Fan, außer Batman gucke ich sonst nichts. Und Superman zum Beispiel interessiert mich noch weniger. Den will ich mir, glaube ich, auch wirklich nicht angucken. Aber gut. Ich finde dieses extrem...
Habt ihr da nicht letzte Woche drüber geredet? Dass ihr euch einig wart...
Am Rand, dass Superman der langweiligste
aller ist. Superman ist so langweilig, warum soll ich mir das überhaupt angucken?
Ja, genau. Nee, aber diesen exzentrischen Touch, den er so spielt, dieses extrem narzisstische von Tony Stark, das fand ich eigentlich das Unterhaltsamste daran, wenn er irgendwie, was er sich vor der Presse auftritt oder irgendwas moderiert, so dieses extrem ich-bezogene und ich bin hier der König und leck mich alle am Arsch. Das ist eigentlich das Unterhaltsamste an dem Film. Wenn er dann den Anzug anhat und durch die Gegend fliegt, dann ist so, ja okay, jetzt ist dann Action und lustiger wird's, wenn er wieder aus dem Anzug raussteigt und Großmaul spielt. Das fand ich eigentlich so den unterhaltsamsten Anteil über alle drei Filme.
Ja.
Gut. Was sagt die Liste als nächstes? Die, an die wir uns nicht halten.
Was, an die du dich nicht hältst? Ja. Okay. So. Stefan?
Ja, genau. Ich habe letzte Woche den Film, einen schwedischen Film, gesehen namens Simon. Da geht es um einen Jungen namens Simon. Da wird
ein Kind.
Ja. Er fängt an als Kind, da ist er so vielleicht 10 oder so.
Aha.
Also kommt irgendwie gerade in die neue Schule. Und geht dann aber so, bis er ins junge Erwachsenenalter ist. So. Nee, es muss eigentlich alles viel länger sein, aber irgendwie altert er nicht so richtig. Also es ist ein bisschen komisch. Ja, es passieren 3 Jahre und es passiert halt gar nichts mit dem 10-Jährigen. Der sieht halt immer noch genauso aus. Und es spielt in der Zeit, wo... Also der Anfang ist ungefähr, als die Nazis Polen überfallen, also 39. Dann spielt es eine Zeit lang am Ende des Krieges und dann eben nochmal in der Nachkriegszeit, wo er dann anfängt, Jazzmusik und so weiter für sich zu entdecken. Er ist in einer Familie, wo der Vater und auch die Mutter mehr so handwerklich begabt sind. Er ist halt so der Bücherwurm. Und damit kann der Vater so gar nicht umgehen. Später wird er dann auch noch...
Ja. Du hast gesagt, das ist ein schwedischer Film, ne? Spielt das auch in Schweden oder wo spielt das?
Ja, spielt okay. In Schweden, eben zu der Zeit, dann Dänemark und Norwegen sind recht schnell überfallen und besiegt oder kooperiert oder wie auch immer, ich weiß gar nicht, wie das da war, worden. Und Schweden leistet halt Widerstand, also der Vater muss dann auch in den Krieg und die haben halt auch, also er lernt dann in der Schule einen anderen Jungen kennen, dessen Vater mit der Familie aus Deutschland geflohen ist. Der Vater ist Jude. Und das ist natürlich dann eine sehr unschöne Situation, wenn die Deutschen nach Schweden einmarschieren.
Ja, klar.
Dann
bist du gerade geflohen und dann bist du eingeholt.
Genau. Und dann deportieren sie dich, was auch erzählt wird während des Films, dass das eben in Norwegen passiert und deswegen haben die da Angst. Und er ist halt so der Intellektuelle in der Arbeiterfamilie. Und der Vater ist halt handwerklich begabt, macht irgendwie, baut einen Tisch, baut dies, baut jenes und der Sohn möchte halt lieber in seinem Baumhaus oder in seiner Eiche sitzen und Bücher lesen, Abenteuer reisen und so, das ist sein Thema. Und den Jungen, den er in der Schule kennenlernt, der ist halt dann mehr so der Schaffer und der Vater von dem Jungen, der reiche Deutsche, ist halt so ein Bücherwurm und der Junior, der dann auch öfter bei der Familie wohnt, weil die Mutter von dem deutschen Jungen so einen Nervenzusammenbruch hat, irgendwie auf Krieg und so weiter und dann nicht da ist und dann wohnt er halt ein bisschen bei der Familie und der wird dann halt auch mehr zu so einem Schaffer und dann ist es halt so, dass die Väter ihre Jungs nicht wiedererkennen und so, ja, warum bist du denn nicht so, wie ich bin? Und die Jungs halt eben mit dem anderen Vater viel lieber abhängen, weil der eine eben bei dem anderen bauen kann und der andere nimmt ihn halt, also der deutsche Vater wird gespielt von Jan-Josef Liefers, nimmt den Jungen halt mit ins Theater oder ins Konzert und wie, also das ist eine ganz besondere Schönheit in dem Film, wie der Junge diese Musik erlebt und wie die Musik dann weiter zentraler Aspekt in diesem Film wird. Mhm. Also wie du ihn rumlaufen siehst und du hörst keine Geräusche, sondern du hörst das, was er in seinem Kopf hört, die Musik und jetzt möchte ich nicht zu viel verraten. Es geht dann halt nach dem Krieg geht's dann weiter, dass er anfängt oder auch schon, ja doch nach dem Krieg, die Hintergründe in seiner Familie ein bisschen auszuloten und ja, da dann gewisse Sachen entdeckt, die sein Verhalten erklären oder warum er anders ist als seine Eltern. Und ja, es ist ein sehr schöner, nicht melancholisch, aber es ist halt ein dramatischer Film. Also es ist keine Szene, die irgendwie mal lustig ist. Es gibt ein paar Szenen, wo es einfach schön ist, also wo sie zusammen die beiden Familien besuchen sich und verleben Zeit miteinander und das ist eigentlich richtig schön und das fühlt sich auch richtig gut an und dann kommen halt wieder ein bisschen andere dramatischere Punkte, wo es dann halt wieder ein paar Rückschläge gibt und so. Also es wird quasi dieses Erwachsenwerden von dem Jungen erzählt und dann eben dieses Erleben und dieses Rausbekommen, warum alles so ist, wie es ist. Weil das weiß er nicht und das wissen wir nicht. Und ja, das wird erzählt. Ein schöner, ruhiger Film. Hat mir sehr gut gefallen.
Und den hast du in Schweden gesehen?
Nein. Nee.
Den kann man hier irgendwo ganz...
Auf so. DVD.
Okay.
Also die Jenny hat ihn damals im Kino gesehen.
Ich dachte, weil du gerade in Norwegen im Urlaub warst, dass du dem irgendwo, was ich, auf Verfähre oder so.
Hast du gar keine Zeit.
Ja, keine Ahnung.
Ich muss ja die ganze Zeit mich erholen.
Das, ja, das ist der anstrengende Part. Ich sehe ihn gerade vor mir, wie er so auf dem Deck in so einem Stuhl sitzt. Erhol, 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 verdammt, erhol.
Ja, am Deck war zu viel Sonne. Ich hab schon
schrecklich, wirklich furchtbar.
Ich mag es ja nicht so in der Sonne sitzen. Ich bin ja der große Sonnenfürchter, aber ich habe auch hier an
Sonnenfürchter.
Schienbein ein bisschen den. So eine Verbrannung noch im Gesicht. Ja, nee, im Urlaub war ich ja im Fjord baden und so Quatsch. Ich wollte eigentlich noch um das Schiff rumschwimmen, aber Mir haben dann mehrere Crewleute davon abgeraten, dass es sein könnte, dass die mich rausholen und das nicht lustig finden. Ich dachte, ah, dann lässt es lieber.
Auch der Part, wo man zwischen dem Schiff und der Kaimauer durchschwimmt, ist vielleicht nicht ganz ungefährlich.
Ja, das war so ein Mini-Hafen, da war so ein überbautes, also da hätte man da drunter schwimmen können. Aber es hätte auch gereicht, vorne einfach rein und hinten wieder raus.
Ich stelle mir ehrlich gesagt im Hafenschwimmen meistens nicht so toll vor.
Das war halt in so einem Fjord. Ah. Also das war total schön. Aber doof ist halt, wenn du zu nah bist und der dann irgendeinen Motor anwirft und dann
dich reinsaugt.
Bist halt weg. Kannst auch nicht mehr viel machen.
Tja, also wir sind froh, dass du zurückgekommen bist und uns über Simon berichten konntest.
Genau, ja. Schön. Schöner Film, sehr empfehlenswert. Gibt's auf DVD, Blu-ray, keine Ahnung.
Okay, werde ich mir mal anschauen.
Ja. Und Jan-Josef Liefers hat wohl für die Rolle, also er hat nicht Schwedisch gelernt, aber er hat halt dieses Schwedisch, seine Textzeilen auf Schwedisch aufsagen müssen, dürfen, können. Und hat...
Da kannst du dann als Regisseur nicht darauf hoffen, dass dein Schauspieler noch mit einer großartigen Idee irgendwas beiträgt, wenn er einfach nur quasi die Zeile auswendig gelernt hat und sie so aufsagen kann, wie sie im Drehbuch steht.
Ja, aber... Er ist halt gewohnt gut. Ja. Also Jan-Josef Liefers ist halt... Wobei ich ihn immer so ein bisschen lustig empfinde.
Weil er im Tatort einfach mittlerweile klamaukig ist.
Oder auch sonst.
Naja, aber zum Beispiel in Der Turm war er auch nicht direkt lustig.
Den habe ich nicht gesehen, siehst du? Ah. Ich sehe wahrscheinlich nur Sachen, wo er dann...
Da ist er auch so in der Rolle des Vaters.
Okay. Ja. Und ich das meiste nehme ich eigentlich von ihm auf Twitter wahr. Und da ist er ja auch sehr komisch.
Ah.
Ja. Wenn er da irgendwelche unsinnigen Sachen von sich gibt. Gut. Aber er synchronisiert sich auch selber, sodass dass die Stimme passt.
Ist der deutsche Robert Downey Jr.
Na, so bist du es noch nicht. Aber wie der wohl in so einer Eisenhülle aussehen würde? Ach nee, ist ja gleich. Ja, egal.
Okay.
Ja.
Was haben wir noch?
Du hast The Hunter gesehen.
Ich habe The Hunter gesehen. Und zwar ist es ein australischer Film aus dem Jahr 2011. In der Hauptrolle Willem Dafoe ist es eine Romanverfilmung von einem Buch mit dem gleichen Titel. The Hunter von Julia Lee aus dem Jahr 1999. Dieses Buch war damals ein Romandebüt, was ziemliches Aufsehen erregt hat. Ist eigentlich ein kurzes Buch, also 220 Seiten oder sowas. Und in dem Buch, wie in dem Film, geht es darum, dass ein Jäger nach Tasmanien kommt, um dort sich auf die Suche nach dem ja eigentlich als ausgestorben geltenden tasmanischen Tiger, oder auf Deutsch sagt man Beutelwolf.
Beutelwolf?
Das ist so der zoologische Name, glaube ich, in Deutschland. Auf jeden Fall im...
Es ist nicht dieser tasmanische Devil, der Kleine, sondern
nein,
was Größeres.
Es ist ein...
ausgewachsenes Riesenviech, was dir auch gefährlich werden kann.
Riesenviech, also es ist eben so Wolfsgröße.
Ja, ne? Schon so.
Und der hat so eine sehr charakteristische, halt so Streifen auf dem Rücken. Also das, und der letzte von denen ist in einem Zoo irgendwann in den 30er Jahren gestorben. Und da war eben schon klar, dass er wohl jetzt dann...
Okay, aber will er den erschießen oder will er den nur finden?
Also es ist so, dass er von irgendeinem Konzern dafür angestellt wurde, das zu tun, um die DNA des...
also er will ihn schon abknallen und mitnehmen.
Tiers, genau. Also er soll ihn erlegen und das DNA-Material bringen.
Okay.
Und natürlich, als er dort ankommt, erklärt er dort der lokalen Gemeinde, erklärt er nicht genau, was er da tut, sondern das ist alles so ein bisschen, er sagt eben, also im Buch heißt es immer Martin Davis Naturalist, also er gibt sich als Forscher aus im Prinzip. Als er dann dort eben ankommt, er kommt dann unter bei einer Frau mit zwei kleinen Kindern, deren Mann etwa ein Jahr früher oder so, dort auch in der Wildnis verschwunden ist. Und da stellt sich dann eben raus, dass offensichtlich ist der auch möglicherweise auf der Suche nach dem tasmanischen Tiger war und so. Also prinzipiell, was wir hier haben, ist eben ein Film, der so zeigt eben, der Mann, der sich quasi raus in die Wildnis aufmacht mit einem... einem Ziel, wo man nicht so richtig weiß, ob das ein mythisches, unrealistisches Ziel ist oder eben ein wirklich eine Abenteuermission, ist erstmal nicht so ganz klar. Und dieser Mann wird eben gespielt von Willem Dafoe. der das auch so spielt, eben, gut, der ist eben so eine drahtige, gegerbte Person, die eben sich dann da rausbegibt, wo du dir schon gut vorstellen kannst, dass er eben dann da, es geht ja hier nicht auch irgendwie darum, mal 3 Stunden in die Wildnis reinzulaufen, sondern es geht wirklich darum, da draußen auszuharren und über Tage und Wochen auszuhalten und zu schauen, ob er quasi auf die Fährte dieses Tieres kommt.
Rüdiger Neberg, heißt er so?
Wer?
Dieser Überlebensheini, heißt der Rüdiger? Ja, dieser deutsche Überlebenskünstler, den man irgendwie mit dem Helikopter irgendwo im Dschungel abwirft und dann 14 Tage später wieder einsammelt, ja. Und der hat nichts bei, außer einen Faden und ein Taschenmesser?
Ja, also so ein bisschen so. Hier ist natürlich so, wir sehen dann auch, also der ist The Hunter, also der ist schon Profi. Ja? Der wird eben auch als Persönlichkeit eingeführt, die eben eigentlich ziemlich gefühlskalt ist und der eben quasi gut bezahlt wird für seine Aufgabe, und das macht er und so. Und was jetzt der Film, also was für den Film in gewisser Weise der Hauptkonflikt ist, ist, dass in dem Zusammentreffen mit dieser Familie, mit der Frau und mit den Kindern, er eben möglicherweise sich verändert oder seine Perspektive sich verändert. Also eigentlich interessiert sich der Film vorwiegend, obwohl Willem Dafoe dann eben da in der Wildnis gezeigt wird und so, und das sieht auch toll aus. Tasmanien ist natürlich hochattraktiv, sieht dann auch im Film wirklich schön aus, schön und wild. Aber letztendlich geht's doch in dem Film hauptsächlich darum, um die Beziehung zwischen dieser Figur und anderen Menschen eigentlich. Und da weicht der Film sehr vom Buch ab, weil das Buch eigentlich, was das Ungewöhnliche am Buch ist, wir haben so eine ganz eigenartige Erzählperspektive, durch ihn beobachtend meistens. Und in dieser Perspektive beschäftigt sich das Buch zentral damit, wie ihn das verändert oder was das mit ihm macht, wenn er eben da draußen in der Wildnis quasi sich lange aufhält und eben ohne Menschen ist. Und wie eben auch er besessen ist von dieser Jagd nach diesem Tier und so. Und wie er quasi fast so eine Art Tier wird, eben auch mit einem Jagdinstinkt und so. Also das Buch hat eine ganz interessante Erzählperspektive und hat auch was unheimlich Bedrückendes darin, dass er eben einerseits das für sich selbst sich da so reinsteigert, dass ich bin Teil dieser natürlichen Umgebung, aber gleichzeitig ist ja auch klar, er ist hier da, um möglicherweise eine Art auszurotten, ja? Eben eine Art, die eigentlich ja schon als tot gilt, aber wenn er quasi diesen findet, seine Aufgabe ist, ihn zu töten. Ja. Und das ist im Buch, also das Buch ist unheimlich bedrückend. Also man liest das und man ist irgendwie abgestoßen von ihm als Persönlichkeit, gleichzeitig fasziniert einen das. Und es ist auch, also es ist wahnsinnig, ein unheimlich unangenehmes Buch. Es ist überhaupt nicht so ein Buch, wo du so sagst, das lese ich jetzt und dann fühle ich mich gut und das ist irgendwie schön und so, sondern es ist ein beunruhigendes, unangenehmes Buch, weshalb ich auch sehr berechtigt finde, dass es damals so ein Aufsehen erregt hat, weil es wirklich ein ungewöhnliches Buch ist. Der Film ist in dem, was er dann eben, diese Akzentverschiebung, die er vornimmt, ist er sehr viel konventioneller. Also es ist eben so ein Konflikt, den wir im Kino ja auch schon oft gesehen haben. Eben dieses, du hast so eine bisschen einsilbige, auch eher gefühlskalte Figur, die aber dann, wo dann eben die Frage ist, inwieweit kann eben das Zusammentreffen mit bestimmten Menschen dazu führen, dass diese Person sich vielleicht verändert oder so. Was auch nicht vollkommen ohne Interesse ist, und ich würde auch sagen, es ist trotzdem ein ganz interessanter Film, aber ich finde schon, dass es eben so viel konventioneller ist, dass es für jemanden zumindest, der das Buch kennt, doch eine ziemliche Enttäuschung ist. Also für mich war es eine Enttäuschung.
Aber Willem Dafoe trotzdem gut.
Willem Dafoe spielt hier eine Variation von vielen Rollen, die er eben auch schon gespielt hat. Er ist für meinen Geschmack fast ein bisschen zu einfühlbar hier auch. Also das würde ich auch, also das ist für mich auch ein Makel des Filmes, dass wir als Zuschauer vielleicht, also zumindest für meinen Geschmack, zu viel Zugang zu seiner Welt der Emotionen bekommen, während im Buch du dich so ein bisschen an dieser Figur abarbeitest. Du eben das Gefühl hast, sie ist eine Figur, die du nicht gut greifen kannst, obwohl du ja ihre Innenperspektive häufig bekommst. Trotzdem hast du so das Gefühl, der ist dir so fremd in seiner Art zu empfinden, zu denken, dass du da eben nicht rankommst. Und das ist hier auch nicht so der Fall. Aber ja, Willem Dafoe macht seine Sache gut. Auch die anderen Darsteller sind sehr gut. Sam Neill spielt noch mit. Und Frances O'Connor spielt eben diese diese Jungfrau, die kennt man unter anderem aus irgendwelchen, ich glaube in der Jane Austen Verfilmung gab es die mal und so.
Also ist auch, da gucken ja auch Bob und ich viele von mir.
Es ist eine Schauspielerin, deren Gesicht man durchaus vielleicht schon mal gesehen hat. Die Kinder finde ich sehr gut. Das ist ja auch immer so ein Ding, Kinderdarsteller ist ja immer ein bisschen schwierige Angelegenheit.
Aber er ist in der Wildnis unterwegs.
Ja, aber er ist ja bei dieser Familie, bei der er quasi dann immer zwischendrin.
Ach so, da kommt er immer
da
wieder.
Da kommt er unter und dann geht er quasi wieder in die Wildnis. Ist kommt er zurück.
Doch nur Rüdiger Neberg leid.
Ja.
Geht immer mal.
Also es ist eben so, er lebt quasi, diese Familie lebt quasi so am Rand der Zivilisation und die ist quasi so sein Zurückbezugspunkt immer wieder zu menschlichem Miteinander. Wenn er dann wieder vollkommen ausgewildert wieder dahin zurückkommt, dann ist halt geht's auch so um die Belange der Familie. Ich sehe
viele ungepflegte Bärte und so in seinem Gesicht.
Weniger als ich erwartet hatte. Also im Buch wird das ausgiebig beschrieben, was mit ihm passiert. Im Film fand ich ihn eigentlich relativ geordnet, die meiste Zeit. Erstaunlicherweise. Also es ist dann auch so, dass zum Beispiel die kleine Tochter, die gibt ihm dann den Auftrag, nach ihrem Vater zu suchen in der Wildnis, weil der ja verschwunden ist und so. Und dann ist eben auch so ein bisschen die Frage, was ist mit dem passiert und so. Also, und er kommt dann in Konflikt mit der lokalen Bevölkerung, weil die eben ihn in Verdacht haben, dass er da irgendwas Undurchsichtiges ausheckt und so. Und dann kommt es eben zu solchen Verwicklungen. Es ist kein uninteressanter Film. Für mich war er ein bisschen eine Enttäuschung, weil ich ihn eben schon mit Spannung erwartet habe. Das Buch ist so ein bisschen.
Läuft der im Moment im Kino?
Nee, von 2011 ist der. Also einen ganz großen Kino-Release hatte der, glaube ich, nicht.
Okay.
Das Buch ist so ein bisschen so ein Standardbuch. Es gibt ja, ich glaube, da habe ich schon mal was drüber erzählt, es gibt ja in der Literaturtheorie gibt's ja diese Schule, die nennt sich ökokritisch. Also das, was die machen, ist ökokritische Analyse. Und das bedeutet eben, dass du Bücher so quasi neu liest, dass dein Hauptaugenmerk darauf geht, wie wird Natur dargestellt und wie wird reflektiert, inwiefern zum Beispiel das, was wir an das wir denken, wenn wir Natur sagen oder Wildnis, inwiefern das ganz stark eine menschlich konstruierte Kategorie ist und so. Und da ist dieses Buch eben so ein bisschen so ein Lieblingsbuch für solche Analysen, weil es sich unheimlich gut eignet dafür. Also interessante Auseinandersetzung mit der Frage, welche Stelle nimmt denn der Mensch ein, wenn man quasi die ganze Welt aus der Perspektive eben der Tiere und der Pflanzenwelt denkt und so.
Mhm.
Ja. Sehr interessantes Buch, ganz okayer Film. Ich gebe 6,5 Punkte.
Also im Endeffekt lieber das Buch lesen.
Ja. In diesem Fall ja, obwohl ich auf keinen Fall der Meinung bin, dass das Buch immer besser ist als der Film.
Nee, es geht jetzt um diesen konkreten Fall.
Ist das Buch auf jeden Fall interessanter als der Film.
Und weil ich die Abfolge durcheinander gebracht habe, heißt es jetzt, Claudia, du bist dran.
Ja, ja, ich möchte nur ganz kurz noch darauf hinweisen, dass momentan in der Mediathek noch ein ARD-Fernsehfilm zu finden ist. Der heißt Du bist dran. Der kam letzten Mittwoch und ich habe ihn zufällig gesehen. Und zwar bin ich da so reingestolpert nach den Nachrichten, weil gleich am Anfang des Filmes du ein paar Dialoge mitbekommst, wo du denkst, das ist ja wie im wirklichen Leben. Und da ist mir aufgefallen, dass einen das total rauswirft, wenn Leute im Film sich so unterhalten, wie Menschen sich wirklich unterhalten und nicht wie Menschen im Film sich unterhalten.
Was eigentlich ja hoffentlich Standard sein sollte, aber eben nicht ist.
Ist überhaupt nicht der Fall. Also und da war es eben so, gleich in der ersten Szene dachte ich mir so, wie schräg das ist, Leute im Film zu sehen, die sich wirklich so unterhalten. Und es ist ja auch eine schwierige Sache, weil selbst wenn du einen Dialog so schreiben würdest, brauchst du dann noch Schauspieler, die diese Form von Natürlichkeit gut spielen können, was unvorstellbar schwierig ist. In diesem Film geht es um eine Familie, zentral eigentlich den Familienvater, gespielt von Lars Eidinger, der ja inzwischen gerade in, also bisher schon in Deutschland in den letzten Jahren sehr gefeierter Theaterschauspieler, aber zunehmend eben auch vor allen Dingen in TV-Produktionen zu sehen. Ich glaube, im Kieler Tatort hat er vor einiger Zeit mal eine große Rolle. Auch in Hell hat er auch mitgespielt. Und in Alle anderen heißt, glaube ich, dieser Film mit Birgit Minichmeier vor ein paar Jahren. Also der ist schon zunehmend in vielen Filmen zu sehen. Er ist noch nicht so ein Promi, dass man halt sofort so sagen würde, so okay, ich weiß, wer das ist, aber ein sehr, sehr, sehr guter Schauspieler, so Ende 30. Und der spielt eben den Familienvater und die Familienkonstellation ist ein bisschen ungewöhnlich erstmal, weil bei ihnen ist es so, dass seine Frau macht Karriere, die arbeitet irgendwie für irgend so ein Entwicklungshilfeprojekt, reist sehr viel und er kümmert sich quasi um den Haushalt und zieht die Kinder groß und so. Okay. Und was hier passiert ist, dass in diesem Gefüge, was eigentlich erstmal ganz gut zu funktionieren scheint, also er hat das gut im Griff und so, entstehen eben durch so eine Krisensituation und so, entstehen eben Spannungen und es wird klar, dass in gewisser Weise die gleichen Probleme, die eben so in der traditionellen Familie, wo eben die Frau diese Rolle übernommen hat, mhm, und so, die dann vielleicht irgendwann unzufrieden ist oder wo es dann irgendwann zu Spannungen kommt, ganz Ähnliches kann hier natürlich auch entstehen, weil die Geschlechterrollen quasi umgedreht sind, heißt das ja nicht, dass es diese grundsätzliche Problematik nicht auch gibt. Und was ich an dem Film dann unheimlich gut finde, ist, dass in dieser Konfliktsituation die Personen, also vor allen Dingen eben dieses Ehepaar, sich dann auch nicht verhalten, wie Leute in einem Drehbuch sich verhalten, sondern ich finde, sie reagieren wie wirkliche Menschen. Also es ist wirklich so, er verhält sich auf eine Weise, die ich als sehr authentisch empfinde. Auch in ihrer Irrationalität. Also es ist eben so, dass er in seinem Verhalten, wie er auf diese Krise reagiert, zeigt sich eben, dass wir immer, wenn wir in einem Konflikt sind, dass da alle möglichen Dinge mitschwingen, die nicht nur mit dieser Krise zu tun haben, sondern mit 10.000 anderen Dingen und so. Und ich finde, dass es ganz erstaunlich ist, wie gut er das ausdrückt, mit eigentlich ziemlich wenig, wie komplex Konflikte sind im Prinzip und mit wie vielen Dingen sie in der Regel zu tun haben. Also ich finde, es ein sehr, sehr gut beobachteter Film, mit tollen Darstellern, der mich wirklich sehr überzeugt hat.
Aber ist nicht so ein richtiges Feel-Good-Movie?
Es ist auch nicht so Feel-Bad, wie man denken würde. Also es ist nicht wie ein Thomas Winterberg-Familiendrama, also nicht wie Das Fest oder so. Es ist nicht so ein wir dekonstruieren alles und die große Katastrophe oder so und jetzt kommt alles zum Vorschein. Ein Teil des Charmes des Films ist auch, dass es hier nicht darum geht, dass irgendwelche spektakulären Geheimnisse ans Tageslicht kommen oder ganz drastische Dinge passieren, sondern einfach, dass gezeigt wird, wie eben gerade in diesem Fall eben eine Paarbeziehung, die schon eine ganze Zeit lang eigentlich gut zu laufen scheint, wo sich alle so gut mit ihren Rollen zurechtgefunden haben, wie die eben doch auch häufig Themen nicht angesprochen hat lange Zeit, die vielleicht angesprochen werden müssten und wie durch kleine Verschiebungen in diesem Gefüge plötzlich alles den Bach erstmal runtergehen kann und so und was dann eben die Einzelfiguren, wie schwierig es dann für sie ist, da sich wieder rauszubewegen und so. Also ich finde einfach, dass es ein sehr, sehr gut beobachteter Film ist, der soziale, eine soziale Beziehung zeigt, so wie ich sie als wirklich empfinde.
Okay.
So wie sie eben in der wirklichen Welt vorkommt. Und das fand ich sehr, sehr gut. Ich finde den wirklich toll, den Film.
Also, und wer ihn noch erwischen möchte, hat ziemlich genau einen Tag Zeit, wenn ich das jetzt richtig
sehe. Ja, dann nur zu.
Denn er kam Mittwoch, das heißt, er wird Dienstagnacht aus der Mediathek verschwinden, wenn ich die AD richtig verstehe. Und das heißt, ihr habt den ganzen Dienstag Zeit.
Gut, also das sollte das Erste sein, was ihr am Dienstag. Ansonsten haltet Ausschau nach ihm. Vielleicht wird er doch, er hat ziemlich gute Presse bekommen auch. Vielleicht wird er doch hier und dort nochmal wiederholt. Also Film heißt Du bist dran. Lars Eidinger spielt die Hauptrolle und ja, ich empfehle ihn sehr und ich gebe 8 Punkte.
Nochmal Punkte rauf zum Ende. Mir fällt gerade noch ein, wo du gerade die ganze Zeit ARD sagst, hast du gar nicht gesagt, aber in meinem Kopf war die ganze Zeit ARD, aber
deswegen hast du das jetzt so konsterniert geschaut.
Rezension war etwas öde, dadurch, dass ich in einem Wort ARD wiederhole.
Richtig, genau. In meinem Kopf habe ich die ganze Zeit ARD gehört. Nein, ARD. Ja, nein, ich hab das, was
John die Malkovich.
Was die ARD.
Malkovich.
Ja. Die ARD versteckt ja ihre guten Sachen immer irgendwo. Tut und sie jetzt versteckt sie auch auf Watch Ever. Noch einmal kurz zurück. Ich habe die letzten mir noch fehlenden Folgen vom Tatortreiniger auf Watch Ever geguckt. Eine kleine, schöne Serie, die ich bitte nochmal empfehlen möchte. Mhm. Habt ihr die auch schon komplett gesehen?
Nee.
Sind denn nur 7 Folgen oder so?
Ich habe Martin hat die ja auch einmal hier sehr empfohlen.
Ich habe sie auch schon mal empfohlen, aber damals hatte ich irgendwie bisher 2 Folgen gesehen.
Ja, habe ich mich noch nicht dazu entschließen können.
Es ist einfach so schön. Es ist einfach so großartig, wie Bjarne Mädel da jedes Mal Begegnungen macht, die ihn eigentlich überfordern, aber er dann immer irgendwas daraus mitnehmen kann. Und ich habe jetzt die erste Staffel noch geschaut, auch eine schöne Folge, wo er den Tod eines Psychiaters oder eines Psychologen, nicht Psychiaters, wegputzen muss, der von einer Klientin erschlagen wurde. Und das Erste, was gleich passiert ist, ihm begegnet der Geist dieses Psychologen, der dann die ganze Zeit neben ihm steht und ihn voll labert. Und dann kommt eine andere Klientin zu Besuch.
Das wäre mir ja schon zu gruselig.
Das ist einfach, als wäre der da.
Das ist mir zu gruselig, sowas.
Das ist einfach gut gemacht. Und dann kommt eine andere Klientin noch dahin, die möchte irgendwie nochmal Abschied nehmen. Und die ist etwas korpulent und der Psychologe versucht ihm dann einzureden, dass er Probleme mit dicken Frauen hat. Und er will das in Abrede stellen und dann gibt es schöne Dialoge, das ist einfach ganz, ganz toll gemacht. Und lässt sich auf Watch Ever komplett gucken. Toll.
Whatever müsste uns eigentlich mal bezahlen, oder?
Ja, das stimmt. Wir haben jetzt wirklich in den letzten Wochen so viel
langsam.
Dauernd reden wir.
Vor allen Dingen, weil wir jetzt ja alle bekehrt wurden, quasi. Also.
Genau. Du bist schuld, du hast uns alle bekehrt.
Ja. Ich?
Ja. Die Hörer können das gar nicht sehen, wenn ich auf jemanden zeige, oder? Ja. Das ist mir gerade auch wieder klar geworden.
Ja.
Tja.
Dieses altmodische, nur Audio.
Das ist ja furchtbar.
Ja.
Jo. Tja. So, da habt ihr also mehr als genug Material, was ihr gucken
könnt
und müsst. Aber
schnell, du bist dran.
Du bist dran, jetzt schnell.
Dafür habt ihr nicht so viel Zeit.
Heute noch klicken.
White House Down kann noch ein bisschen warten. Zur Not.
Genau.
Bis der auch auf Watch Ever kommt.
Also jetzt reicht's langsam.
Na gut.
Ja. Na gut. Wir müssen uns noch bedanken.
Bei
Manu, dass er die letzte Woche gerettet hat.
Ja, habe ich auch schon getan, aber vielen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen.
Das war sehr lustig, ja.
Ja. Das, vor allen Dingen, dass mein Kater ihn direkt angefallen
hat. Das war so lustig, so. Hat es die Katze jetzt gebissen oder angefallen?
Ja, hat er ihm was getan oder ist er nur auf ihn draufgesprungen?
Er hat ihn, glaube ich, so seitlich am Arm so angefallen und, keine Ahnung, die Krallen reingejagt oder so.
Ja. Aber er hat es sehr professionell weitergesprochen.
Ja, auch mit nur einem Arm hat er weitergesprochen.
Ja.
Gott sei Dank ist meine Katze nicht so groß. Wenn das jetzt ein Tiger wäre, dann...
Auch der Auftritt des Nachbarn war toll.
Oh ja.
Das hatte alles, diese Folge hatte mehrere Höhepunkte. Fand das gut.
Der Nachbar kommt mal so rein, so.
Ja, hallo, ja.
Oder auch
ich nehme gerade auf, sag mal den Hörern hallo. Was?
Da konnte man mal am Manu durchexerziert sehen, wo man auch bei uns gemerkt hat, dass es so ein paar Dutzend Folgen gebraucht hat, bis man zum ersten Mal einfach weitersprechen kann, wenn der andere aus dem Raum geht.
Ja. Also, und das ist auch gut so. Ich schieb mal die Pizza hin oder irgendwas. Ja. Ich muss jetzt.
Sehr schön, ja.
Das hören ja unsere Hörer gar nicht.
Hier dass das ja gelegentlich mir aber auch mal passiert.
Öfter, dass man dann alleine sitzt oder irgendwie, weil der eine geht aufs Klo und dann einer macht noch einen Drink.
Ja, wir sind einfach solche Profis.
Ich möchte in diesem Zusammenhang die Folge 257 nochmal empfehlen.
Das war die, wo wir betrunken waren.
Wo Claudia und Robert sich während der Folge drei Drinks reingetan haben.
257?
Oder 254?
75?
Nee.
Keine Ahnung. Nee. Ja.
54 oder 57.
Die ist ja auch schon ein Jahr alt.
Vor allen Dingen, das Krasse ist, du gehst immer bis in die Küche, um neue Drinks zu machen.
Ja.
Und man hört das halt die ganze Zeit so. Rühren und Eis rein und hier und da. Noch jemand Drink?
Tja. Ja. Das Mikro ist einfach zu empfindlich, dass man das noch hört, wenn man in der Küche ist.
Das ist total super. Also ich finde, das gibt der Folge noch so eine Stimmung.
Es gibt den Lärm im Hintergrund. Das gibt es der vor allem.
Ja.
Nun gut.
Ah, übrigens, ich wollte noch sagen, ich habe jetzt ja meinen Doktortitel.
Echt?
Ja.
Cool, herzlichen Glückwunsch.
Ich habe jetzt ja meine Online-Publikation endlich geschafft. Ich werde auch ich habe es, glaube ich, über Claudia-Seite auf Sneakpot-Seite habe ich schon verlinkt. Ihr könnt gerne meine Doktorarbeit lesen. Viel Spaß dabei. im Volltext, kein Problem. Und damit ist jetzt die ganze Sache tatsächlich abgeschlossen.
Können wir dann eine Sonderfolge machen, dass du mal so die besten Seiten vorliest?
Besser. Das wäre bestimmt sehr spannend. Ja, wir können das gerne machen und ihr müsst das auch nicht anhören. Das ist okay.
So nach Folge 10 oder so ist das dann?
Claudia liest aus ihrer Doktorarbeit.
Genau.
Das es gab Hörer, die haben gefordert, dass du das Telefonbuch vorliest.
Dann kannst
du
auch eine vorlesen. Eine Folge von 5 Stunden 30 oder so.
Und dafür wurden wir schon gescholten. Also ich würde ja auf keinen Fall eine ganze Folge auf Englisch machen wollen.
Ja, wieso, wenn du es vorne dran schreibst, können die Leute, die das nicht hören,
wollen. Ja, wir können es ja auf Deutsch anmoderieren und dann liest du, du musst ja immer nur so die besten Sätze oder so. Die gelungensten.
Die Sternstunden.
Die gelungen sich, ja. Die.
Also da, wo es wirklich lustig ist oder dramatisch. Da, wo es dramatisch
richtig reinhaut.
Wow. Was ja auch bei so einer Doktorarbeit doch öfter passiert.
Ja. Tatsächlich, ja.
Alle.
Und vielleicht auch, dass wir dann so die 2, 3 Schlüsselstellen vorlesen und dann noch das Ende erzählen.
Ja, genau, dass wir das Ende dann noch spoilern.
Ja.
Das ist okay, weil dann
dass die Leute sich nicht allein durch die 630 Seiten arbeiten müssen.
Es sind nur 250. So schlimm ist es gar nicht.
Ach, ich hätte das einfach mal so stehen lassen. Die Behauptung.
Seiten.
Es wäre kein Problem gewesen, das weiter aufzublähen, aber da ich es ja immer schön finde, wenn der Text nur so lang ist, wie er sein muss, um die Information zu vermitteln, die er eben vermitteln will. Ja, aber auf jeden Fall bedeutet das, dass ich jetzt tatsächlich in diese unendlich lange Phase nach Abgabe, sind 2 Jahre jetzt, gell? 2 Jahre, in der ich immer noch meinen Doktortitel nicht richtig tragen durfte. Das habe ich jetzt geschafft. Und jetzt
können wir das auf der Webseite so ändern, dass wenn da steht.
Da steht dann nur noch Dr. Claudia.
Diese Folge mit Robert, Stefan und Dr. Claudia.
Das ist überhaupt kein Problem, ja. Das können wir einfach anpassen.
Und ich wollte das jetzt auch deswegen jetzt geschafft aber nicht haben. Weil ich ja Ende, haben wir September?
Ja.
Weil ich ja Ende dieses Monats nicht mehr Perna heißen werde. Und ich wollte wenigstens ein paar Wochen Dr. Perna sein.
So. Ja.
Ja.
Ach so.
Ja. Also.
Also.
Feiert mit mir.
Genau.
Party. Lest gerne meine Arbeit.
Party in den Kommentaren.
Ja.
Und
ja.
Ich bin sehr gespannt, ob einer unserer Hörer da das liest.
Das wirst du im Zweifel nicht erfahren, wenn das nicht irgendwo hinschreibt.
Ja. Einer unserer Hörer hat auf jeden Fall, ich habe auf meiner Acknowledgements-Seite, habe ich oben ein Foto von einer Pizza aus Hongkong in Mickey-Maus-Form. Dieses Foto hat einer unserer Hörer gemacht.
Was?
Mhm. Und hat auf Facebook gepostet dann. Und dann habe ich gesagt, so passt perfekt zu meiner Arbeit. Und daraufhin hat er mir die Bildverwendungsrechte zugesprochen und ich habe sie direkt mit reingenommen.
In deiner Doktorarbeit ist ein Foto von der Pizza in Mickey-Maus-Form?
Ja.
Also gibt es doch solche Stellen, wo es besonders lustig
ist. So müssen wir vorlesen.
Ja, also ich würde sowieso sagen, lest mal die Acknowledgement. Das ist vom Entertainment-Faktor ein bisschen besser als der Rest.
Okay.
Ja.
Gut. Wir können das natürlich auch als so ein Feature in jeder Folge so. Claudia liest aus ihrer Doktorarbeit. So wie wir eine Zeit lang Bob in Japan gemacht haben.
Ja.
Machen wir, Claudia liest aus ihrer Doktorarbeit und dann immer 3, 4 Highlight-Sätze.
Oh ja, das wäre wirklich toll.
Das wäre wirklich sehr unterhaltsam.
Lassen wir das. Diesen Gesichtsausdruck dazu sehen. Der Gesichtsausdruck, der zu, oh, das wäre wirklich toll, gerade kam, war nicht.
Ich möchte nicht mehr ekliges Zeug fressen. Nein, lasst uns das lassen.
Okay, dann lassen wir das.
Aber vielen Dank für die Unterstützung an alle und das war's jetzt mit Rumgedoktore.
Genau. Nun ja.
Kein zweiten Doktor?
Mein Vater, um Gottes Willen, mein Vater hat sofort die Urkunde ausgedruckt und gerahmt und bei mir zu Hause in mein Kinderzimmer gehängt. Als ich da gestern mal kurz vorbeikam, sagte ich, oh, sie hängt schon da.
Das ist aber cool.
In einen Rahmen mit Goldkante.
Nein, das Gott sei Dank nicht. Bei Christoph und Theresa würde man ja dann in einem pinken Rahmen auf der Toilette enden, aber nur als Ehepaar. Christoph und Theresa haben doch so eine Hochzeitsgalerie auf der Toilette.
Stimmt.
Also Ehepaare, auf deren Hochzeit sie waren oder sowas, die kommen in einen pinken Rahmen auf die Toilette.
Mhm.
Ja, jetzt aber das interessiert euch vielleicht doch nicht so.
Die Frage, was passiert,
wenn die sich scheiden
lassen? Ja. Verschwinden die dann von der Wand oder kriegen die vielleicht einen braunen Rahmen oder einen schwarzen? Oder?
Durchgebrochen und 2 Teile
hingehängt. So ein schwarzes Schleifchen oben.
Nee, das ist ja, wenn einer nicht mehr da ist.
Ja, bis die Ehe ist dann beerdigt.
Ach so.
Das ist ja, naja, wie auch immer.
Okay.
Gut.
Jo.
Genug Schabernack.
Es tut mir leid, dass wir so abgeschweift sind. Okay.
Dafür sind wir bekannt. Dafür
schöne wir Woche miteinander.
Bis
nächste Woche.
Beginnen wir das 400.
Ich habe viele Kinopläne für die nächste Woche. Also nächste Woche
erzähl, wird
das.
Erzähl, erzähl, erzähl.
Nein, das erzähle ich dann nächste Woche. Okay, tschüss.
Tschüss. Tschüss.